ARD. Hi, ich bin Juliane und für diesen Podcast darf ich mit Menschen sprechen, die einen herausfordernden Alltag erleben oder besondere Schicksalsschläge verarbeiten. Es geht oft um Themen, über die wir zwar immer wieder in den Nachrichten hören, über die wir aber meistens noch wenig wissen, weil wir über die Personen sprechen, anstatt mit ihnen. Diesen Podcast hört ihr werbefrei in der ARD-Audiothek. Das Thema dieser Folge habt ihr euch immer wieder bei mir gewünscht. Es geht in dieser Folge um Fehlgeburten und Totgeburten. Manche sagen auch Sternenkinder.
Mit Sternenkind kann ich nicht so anfangen, weil für mich sind Sterne sehr weit weg. Und die Kinder, die ich nicht habe gebären können, die sind nah bei mir, die gehören zu unserer Familie dazu.
Irmi ist Mitte 50, lebt in Leipzig und hat viele Jahre als Hebamme gearbeitet. Irmi hat schon viele Frauen nach Fehlgeburten versorgt und begleitet. Einige Jahre hat sie in einer Geburtsklinik gearbeitet und erlebte dort auch einige Totgeburten, also Kinder, die ganz kurz vor ihrer Geburt gestorben sind und dann tot zur Welt gebracht wurden. Und sie hat schon, bevor sie Hebamme wurde, eigene Erfahrungen mit Fehlgeburten machen müssen. Sie erzählt uns, wie sie das erlebt hat, was Familien in der Trauer nach einer Fehlgeburt hilft und warum es wichtig ist, über das Thema zu sprechen.
MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.
Als ich im letzten Jahr eine Radioreportage zum Thema Mutterschutz nach Fehlgeburten gemacht habe, konnte ich Irmi für ein Interview gewinnen. Sie brachte die Perspektive einer Hebamme ein, die weiß, wie schwer die Wochen und Monate nach einer Fehlgeburt sowohl körperlich als auch mental sein können. Irmi erzählte mir, als das Mikrofon aus war, dass auch sie Kinder in der frühen Schwangerschaft verloren hatte. Mich haben in den letzten Jahren immer wieder E-Mails von euch erreicht, in denen ihr euch gewünscht habt, dass ich hier im Podcast über Fehlgeburten spreche. Oft habt ihr mir geschrieben, wie schwierig es für euch war danach, weil es euch sehr schlecht ging und euer Umfeld nicht wusste, wie es unterstützend damit umgehen kann, weil es eben doch noch ein Tabuthema ist, auch wenn es so vielen Frauen bzw. Eltern passiert. Für das Gespräch darf ich Irmi in Leipzig in ihrer Altbauwohnung besuchen. Wir sitzen uns in einem sehr aufgeräumten großen Zimmer an einem Holztisch gegenüber. Draußen, das werdet ihr hören, fahren immer mal wieder Straßenbahnen entlang. Und ich stelle zunächst eine Frage, die mich vor dieser Podcast-Aufzeichnung beschäftigt hat.
Sollten Schwangere oder schwanger werden Wollende jetzt dieses Gespräch über Fehlgeburten und auch Totgeburten ruhig hören, deiner Meinung nach, oder vielleicht lieber nicht?
Das ist schon was sehr Individuelles und das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, aber grundsätzlich, der Podcast heißt Tabubruch und wir wollen natürlich Tabus brechen und ich finde es unglaublich wichtig, dass Menschen, die schwanger werden wollen, sich oder ein Baby haben wollen, sich damit auseinandersetzen, was das auch für Risiken beinhaltet. Und dass es eben sein kann, dass die Schwangerschaft sich anders gestaltet als erwartet und als gedacht und dass sie vielleicht auch nicht mit einer Geburt eines lebenden Babys endet. Und wenn wir uns die Zahlen angucken, wie häufig Schwangerschaften eben nicht glücklich enden, finde ich es gerade wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Natürlich ist es auch gut, so wenn man sagt, nee, ich möchte da so ganz naiv im positiven Sinne reingehen und mich gar nicht viel damit auseinandersetzen. Das will ich auch akzeptieren, finde ich auch okay. Aber meine drei Schwangerschaften habe ich erlebt, als ich noch nicht Hebamme war. Und ich bin sehr naiv reingegangen in die erste Schwangerschaft. Und dadurch finde ich es jetzt so in dieser reproduktiven Schau, finde ich es tatsächlich richtig, sich damit auseinanderzusetzen. Das hätte mir in den ersten Schwangerschaften viel geholfen.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass du da nicht so gut vorbereitet in deine Schwangerschaften gegangen bist, ne? Welchen Raum hatte denn die Möglichkeit generell, dass eine Schwangerschaft früh verloren gehen könnte in deiner Vorstellung, bevor du schwanger wurdest oder dann schwanger warst auch?
Ich komme aus einer großen Familie. Ich habe noch 4 Schwestern und noch einen Bruder. Und ich bin die 5. Das heißt, meine Schwestern vor mir haben mir natürlich schon so ein bisschen vorgelebt. Und meine älteste Schwester hatte einige Fehlgeburten. Und da habe ich natürlich was mitbekommen. Auch meine Mutter hat mir von einer Fehlgeburt erzählt. Von daher wusste, dass es das gibt. Aber irgendwie hatte ich so, ich bin so ein Optimist und ich dachte so, mich betrifft das nicht. Bei mir wird alles gut gehen. Ich bin gesund, ich rauche nicht, ich trinke nicht. Ich bin jung und ich dachte, das wird nicht passieren.
Und wann hast du denn die erste Fehlgeburt erlebt?
Meine allererste Schwangerschaft tatsächlich. Und das war auch tatsächlich eine ungeplante Schwangerschaft. Bin ich auch nicht von ausgegangen, dass mir das passiert. Und das heißt, wir hatten wirklich so ein paar Wochen. Wir waren gerade erst verheiratet und wir hatten so ein paar Wochen, wo wir gemerkt haben, damit verändert sich ja unser ganzes Leben. Das war uns eigentlich zu früh. Und wir haben ganz schön gebraucht, ein wirklich fröhliches Ja dazu zu finden. Es war grundsätzlich völlig okay. Wir wussten, es ist in Ordnung, wir wollen das Kind auf jeden Fall. Aber ich musste mich schon emotional ganz schön auch durchringen und durch so gemerkt, das macht schon was mit mir. Und wie gesagt, das verändert das ganze Leben. Und ich habe ein bisschen gebraucht, so ein wirklich freies, fröhliches Ja dazu zu finden. Und dann hatte ich das Ja aber und habe mich so richtig drauf gefreut. Und dann habe ich erfahren, dass sich das Baby überhaupt nicht weiterentwickelt hat und auch nicht mehr lebt und dass da gar nichts mehr eigentlich so richtig zu finden ist. Und das fand ich, das war für mich ein unglaubliches Erlebnis, weil ich ja gerade erst dieses Ja dazu gefunden hatte. Und das war für mich so ein richtiges Aha-Erlebnis. Ich habe gemerkt, Leben ist ohne Sterben nicht zu haben. Und ich glaube, ich bin mir in diesem Augenblick zum ersten Mal bewusst meiner eigenen Sterblichkeit klar geworden, dass ich eben auch sterblich bin, weil Leben, was in mir begonnen hat, eben gestorben ist. Und damit ja nicht nur einfach, ich weiß nicht, wie man es ausdrücken will, Zellen, die eben nicht lebensfähig waren, sondern das betraf ja ein ganzes Leben, was ich mir schon vorgestellt habe. Also ein Mensch, mit dem ich mein Leben auch verbringe teilweise und für den ich schon Ideen und Vorstellungen hatte. Und wir haben uns das ausgemalt, wie wird das sein, ein Kind zu begleiten. Und das war plötzlich vorbei. Das war nicht mehr da. Und das war für mich ein unglaubliches Erlebnis, was mich bis heute eigentlich begleitet und trägt und mir so zeigt, ja, Leben ist eben nicht ohne Sterben zu haben und das gehört untrennbar zusammen.
Wie hast du das damals erfahren, dass dein Baby sich da nicht weiterentwickelt hat und schon gestorben ist?
Ich habe eben eine Frau kennengelernt, deren Mann mit meinem Mann zusammen studiert hat. Dadurch haben wir uns kennengelernt. Und sie war Hebamme. Und da Hebamme schon seit ich Kind war so ein Traumberuf war, habe ich sofort gedacht, das wird meine Freundin. Ist bis heute meine beste Freundin. Und wir haben uns eben gleich angefreundet. Irgendwann habe ich zu ihr gesagt, du, ich habe immer so leichte Schmierblutung. Das ist doch normal, oder? Ich hab irgendwie gedacht, das wäre normal. Und sie hat sofort gesagt, nee, das ist überhaupt nicht normal. Ich war in der 9. Woche. Dann hat sie mich sofort zur Gynäkologin geschickt. Und genau, da war dann halt klar, da ist nichts mehr.
Und weißt du noch, wie so die ersten Momente, als dir das gesagt wurde, wie das für dich war?
Ich bin so ein Mensch, mir ist es total unangenehm, wenn andere mitbekommen, dass jetzt irgendwas Schwieriges in meinem Leben passiert. So im ersten Augenblick, später kann ich das besser, aber im ersten Augenblick will ich immer da nicht auffallen, ich will da unkompliziert sein und ich will irgendwie nicht, dass jemand sich da Mühe für mich geben muss oder irgendwas. Da habe ich irgendwie immer ein Problem und deswegen habe ich einfach sehr sachlich reagiert in der Arztpraxis und habe einfach gesagt, ja, okay und gut, dann ist es jetzt so und wie geht es jetzt weiter? Aber zu Hause ist es dann natürlich für mich so eine Welt zusammengebrochen.
Wie hast du es deinem Partner gesagt?
Ich habe ihn angerufen und er kam sofort und wir haben sofort zusammen auch geweint. Wir haben auch gleich seine Großeltern angerufen, Es wäre das erste Urenkelkind gewesen und das war irgendwie was Besonderes. Er hat ein besonderes Verhältnis gehabt zu seinen Großeltern und ich auch, weil ich selber keine Großeltern mehr hatte. Das war schön zu erleben, dass sie mit uns traurig sind. Das hat mir gut getan.
Und konnten die in dem Moment schon was sagen, was euch weitergeholfen hat oder einfach nur da sein?
Nee, ich glaube, es war einfach dieses, dass sie mit uns traurig waren. Ja, das hat mir gereicht. Ich habe in der Zeit auch so Bemerkungen gehört in meinem Umfeld wie, naja, ihr seid ja jung und das ist normal, das passiert mal. Das sind natürlich nicht hilfreiche Bemerkungen, das schmerzt dann, weil es war eben nicht irgendwas, es war unser Kind, was wir verloren haben. Und meine Ärztin hat mich damals auch lange krankgeschrieben, was ich sehr schön fand. Also ich war wirklich 2 Wochen und habe die sehr genutzt, auch zum Weinen, zum Reden. Und natürlich meine neue Freundin hat mich sehr gut begleitet, auch als Hebamme. Das hat mir natürlich gut getan, dass ich jemand hatte, der mir das auch alles erklären konnte, der einfach an meiner Seite war. Und sie hat mich auch begleitet zur Ärztin, mein Mann auch, und hat mich dann auch zu sich nach Hause geholt, dass ich bei ihr liegen konnte, wenn mein Mann nicht da war. Das war richtig schön.
Was war dann danach körperlich zu bewältigen? Also ich meine, der Körper ist ja schwanger gewesen. Es folgen ja auch noch körperliche Entwicklungen wieder zum nicht schwangeren Körper, oder?
Ja, tatsächlich hatte ich da nicht so viele Probleme jetzt körperlich. Ich habe damals, ich glaube, das war Standard, mir wurde gleich eine Curettage, also eine Ausschabung, ans Herz gelegt. Und meine damalige Gynäkologin hatte mir vorgeschlagen, dass sie das bei sich in der Praxis macht. Ich glaube, das wird heute nicht mehr so gemacht, aber damals war das auch ambulant in der Praxis möglich. Und dadurch habe ich das als sehr schön erlebt, weil ich hatte sehr Vertrauen zu meiner Gynäkologin, habe mich mit ihr wohlgefühlt. Die Arzthelferin, die da dabei stand, hat mich die ganze Zeit, hat sie mir die Hand gestreichelt und gehalten. Und da wir drei Frauen sozusagen im Raum waren, war das sehr familiär und sehr freundlich. Und danach durfte ich noch ein bisschen in der Praxis bleiben, dann wurde ich abgeholt von meinem Mann. Und von daher habe ich das als sehr sensibel begleitet erlebt. Und nicht, wie ich es dann manchmal in der Klinik erlebt habe oder wie, was mir manche Frauen so erzählt haben, wie sie es erlebt haben in der Klinik. Was mir jetzt gar nicht, ich wurde nicht aufgeklärt darüber, was eine Curettage bedeutet, was es bedeutet für weitere Schwangerschaften. Das habe ich dann erst später, viel später erfahren. Von daher, ich glaube, das war einfach Standard, da wurde nicht groß drüber aufgeklärt.
Was bedeutet das?
Die Curettage selber macht natürlich die Situation erstmal sicher, weil man natürlich dann zu 99% davon ausgehen kann, dass keine Reste verbleiben in der Gebärmutter, die dann vielleicht ein Risiko bergen würden für eine Infektion, was wirklich eine große Gefahr wäre nach Fehlgeburten oder auch nach Geburten überhaupt. Und von daher ist es natürlich eine sichere Methode, deswegen sicher auch Standard in vielen Kliniken oder für viele Gynäkologen, Gynäkologinnen. Aber jede Curettage beinhaltet halt auch eine Verletzung der Gebärmutter. Das sind oft Mini-Verletzungen, die aber natürlich für Vernarbungen oder Verhärtungen im Gewebe sorgen. Und es könnte natürlich dann auch zu Einnistungsproblemen kommen bei jeder weiteren Schwangerschaft, dass die Plazenta sich vielleicht an eine nicht richtige Stelle setzt oder dass es zu Einwachsungsproblemen kommt. Solche Dinge, also dass man dann vielleicht bei der nächsten Geburt Probleme hat mit der Plazenta. Ich meine, alles, was in der Gebärmutter verletzt ist und zu Vernarbung führt, kann sich dann nicht mehr so gut ausdehnen und könnte dann zu Problemen führen. Gerade wenn man viele Curettagen hinter sich hat, könnte dann zu Problemen führen oder beinhaltet einfach ein Risiko.
Anders als früher üblich erklärt Irmi ihren Familien in der Situation, dass es Alternativen zur sogenannten Curettage gibt und versucht herauszufinden, was in der Situation für genau diese Frau das Beste ist. 2 Wochen war Irmi selbst damals freigestellt von ihrer Arbeit und dann musste das Leben wieder wie normal weitergehen. Was ihr nicht leicht fiel, weil die Geschäftsführung des Kindergartens, in dem sie damals gearbeitet hat, aus ihrer Sicht kein Verständnis für ihre Situation hatte. Ich wollte von Irmi wissen, was ihr in der Zeit nach der Fehlgeburt gut getan hat.
Meine Mutter. Ich habe viel mit ihr telefoniert. Wir waren sehr weit auseinander. Ich bin so weit weggezogen. Meine Eltern in Süddeutschland, ich in Hamburg, frisch nach Hamburg gezogen. Da hat mir meine Mutter sehr gefehlt, auch meine Schwestern. Damals war Telefonieren ja noch ein bisschen was Besonderes. Wir hatten ja keine Handys. Und ja, ich hing sehr viel am Telefon mit meinen Schwestern und mit meiner Mutter. Viel, viel geweint. Und ich fand es auch schön, dass mein Mann und ich so unsere Trauer teilen konnten. Wobei er sie natürlich anders empfunden hat als ich. Aber auch bei ihm war da Trauer und ich konnte sicher sein, ich darf trauern, ich darf weinen. Ich habe mich da sehr geborgen drin gefühlt. Ich habe viel Musik gehört in der Zeit.
Du bist aber ja wieder schwanger geworden. Wie viel Zeit war da dazwischen?
Gar nicht so lang. Naja, 2 Jahre. Doch ein Stück. Ja, ich wollte dann ja erstmal arbeiten und ankommen in Hamburg.
Und wie hat sich die Schwangerschaft dann angefühlt?
Richtig schön. Da haben wir uns ja so richtig auch innerlich drauf vorbereitet, viel drüber gesprochen. Und da wusste ich dann so von ganzem Herzen, ich will schwanger werden oder wir wollen schwanger werden, wir wollen das jetzt angehen. Das war tatsächlich sehr geplant, sehr vorbereitet.
Und durch deine Erfahrung würdest du sagen, da waren schon auch immer wieder so Ängste im Hinterkopf?
Tatsächlich nicht so. Das war dann erst bei der dritten Schwangerschaft. Da habe ich dann mehr Ängste gehabt und da lief auch alles nicht so geplant, wie ich dachte. Aber bei der zweiten Schwangerschaft hatte ich erst mal so, natürlich die ersten Wochen so, ist man angespannt, geht es gut, besonders wenn es so in Richtung 9. Woche geht. Und jede kleinste Schmierblutung hat mich sofort ein bisschen in Panik versetzt. Aber es war jetzt nicht so, dass es mich sehr beeinträchtigt hätte, sondern ich wusste einfach, jetzt wird es gut. Ich bin so ein Optimist. Ich bin da wieder sehr, sehr mutig reingegangen.
Weil du gerade meinst, in der dritten Schwangerschaft hattest du plötzlich diese Ängste. Wie kam das? Weil du hattest jetzt eigentlich die Erfahrung mit einer gut laufenden Schwangerschaft und Geburt. Und dann kommt in der dritten Schwangerschaft, kommen da diese Ängste zurück oder kommen da auf?
In der dritten und vierten Schwangerschaft habe ich tatsächlich jedes Mal wieder erlebt, dass ich in den ersten Wochen angefangen habe zu bluten. Und bei der dritten Schwangerschaft mit unserem zweiten Kind, da hat mich das unglaublich aus dem Konzept gebracht. Weil ich dachte, oh, jetzt nicht immer abwechselnd hier solche Erlebnisse. Oder dazu kam natürlich die Hormonumstellung, die mir auch immer ganz schön zu schaffen gemacht hat in den ersten Wochen der Schwangerschaft. Und das hat mich aus dem Konzept gebracht. Hat mir ein bisschen den Boden unter den Füßen weggenommen und mir auch nochmal so das Erlebnis der ersten Schwangerschaft sehr bewusst werden lassen. Nochmal, kam auch nochmal so eine Zeit der Nachtrauer. Und wir hatten dann mit einer Freundin ausgemacht, die sich sehr gefreut hat über diese Schwangerschaft, dass sie kommt und wir feiern zusammen, dass ich wieder schwanger bin. Und das war auch relativ früh nach der Geburt. Also ich bin schon 3/4 Jahr nach der Geburt wieder schwanger geworden. Unsere Große hat da gespielt am Boden und sie kam und hatte lauter Sachen, Lebensmittel mitgebracht, wo sie dachte, die mögen Schwangere. Saure Gurken und Ketchup und Kekse, die ich tatsächlich in der Schwangerschaft immer sehr mochte.
Welche Kekse waren das?
Schaffa-Kekse.
Ah ja, gut. Ja, die mag ich auch.
Ja. Und dann saßen wir da zusammen am Tisch, mein Mann und ich und unsere Freundin und unser Kind krabbelte da am Boden und haben wir gefeiert und plötzlich habe ich gemerkt, dass ich ganz starke Unterleibsschmerzen bekomme und war dann ein bisschen irritiert und dann sagte ich, gehe mal eben auf Toilette und auf der Toilette hatte ich eine unglaublich starke Blutung und habe auch was verloren, habe ich richtig gemerkt. Mir wurde es dann auch schwummrig, weil es sehr viel Blut war, das ich da verloren habe und bin dann nach einer Weile wieder zu den anderen gegangen und habe gesagt, es tut mir leid, aber ich habe gerade eine Fehlgeburt gehabt unser Kind verloren. Und das war eine vollkommen absurde Situation, weil wir ja gerade die Schwangerschaft gefeiert haben. Und meine Freundin hat gesagt, sie hütet unsere Große und wir sind zur Ärztin gefahren. Und meine Ärztin hat mich gesehen und mir später gesagt, in dem Augenblick dachte sie, ach Mensch, jetzt muss ich der armen Frau schon wieder sagen, dass sie wieder eine Fehlgeburt hat. Und dann hat sie aber einen Ultraschall gemacht und alles war in Ordnung. Die Schwangerschaft war intakt, wie eine Woche vorher oder so schon festgestellt bei ihr. Und alles war gut, alles war in Ordnung. Und sie hat gesagt, zu der Zeit blutete ich immer noch. Und sie hat gesagt, das ist unglaublich. Eigentlich, sie hätte eben eigentlich mich gesehen und gedacht, so eine Blutung, nee, das ist vorbei. Und sie kann sich das nicht erklären. warum da alles in Ordnung ist, Herz schlägt, Schwangerschaft intakt. Und hat mich wieder nach Hause geschickt und gesagt, ich soll mich erst mal ins Bett legen, 3 Tage lang, und dann will sie mich noch mal sehen. Sie wüsste nicht, was da passiert wäre. Und nach 3 Tagen bin ich wieder hin und da hat sie gesehen, dass es noch eine 2. Fruchthülle war, die dann eben schon nicht mehr intakt war, wo man sehen konnte, die lag hinter der anderen und dadurch hat man das nicht gleich sehen können, dass es eine Zwillingsschwangerschaft war und einen der Zwillinge hatte ich eben verloren.
Ja. Das habe ich noch nie so gehört. Das ist auch was wahrscheinlich sehr Seltenes, oder?
Tatsächlich nicht. Tatsächlich ist es was recht, also finde ich, recht Häufiges. Nach der Fehlgeburt habe ich angefangen, viel auch mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Mhm. Und unseren Kindern haben wir das auch immer von Anfang an erzählt, dass unsere Frieda ein Zwilling ist. Und der andere Zwilling gestorben ist in der Schwangerschaft. Und das war den Kindern immer sehr bewusst auch. Und dann habe ich angefangen, sehr offen darüber zu sprechen. Und da habe ich dann viel von Leuten gehört, das ist mir auch passiert. Und mein Kind wäre auch ein Zwilling gewesen. Und auch als Hebamme habe ich das dann tatsächlich öfter mitbekommen.
Irgendwie hält sich nach wie vor der Brauch, eine Schwangerschaft erst nach den ersten 3 Monaten bekannt zu geben, weil es könnte ja noch was passieren. Für die Betroffenen ist es dann oft schwierig, darüber zu sprechen, denn sie trauern um ein Kind, von dem andere noch nicht einmal gewusst haben. Und für sie hat sich trotzdem ihr ganzes Leben verändert. Sie sind plötzlich Frauen oder Familien, die ein Kind verloren haben. Irgendwie kennt fast jeder jemanden, der eine Fehlgeburt verarbeiten musste oder hat sogar selbst eine erlebt. Den Eindruck habe ich zumindest in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Und ich bekomme ihn auch, als ich mich in Leipzig auf der Straße mit unterschiedlichen Menschen über ihre Erfahrungen mit dem Thema Fehlgeburten unterhalte. Hattest du schon Berührung mit dem Thema Fehlgeburt in deinem eigenen Umfeld?
Ja, ich weiß, dass andere Mütter in meinem Umfeld das erlebt haben.
Nee. Aber meine Schwester kriegt in der Woche ein Kind, deswegen hoffe ich nicht, dass ich damit in Berührung komme.
Also ich weiß, dass meine Mutter mal eine hatte, das hat sie mir erzählt, aber ansonsten noch gar nicht.
Konntet ihr da gut drüber reden oder wie war das für euch?
Sie hat schon offen darüber geredet, also ich hatte nicht das Gefühl, dass sie da irgendwie Angst vor hatte.
Ich hatte eine Freundin und eine nähere Bekannte, die Fehlgeburten hatten. Also die Bekannte hat das ziemlich offen angesprochen und wollte, dass das irgendwie Raum hat und war daran interessiert, dass das irgendwie enttabuisiert wird. Aber das lag dann auch schon bei ihr ein bisschen zurück. Und die Freundin und auch der Freund, den ich dann vor allem gesehen habe, also ihren Partner, der hat das auf den Tisch gebracht. Aber da war ich schon unsicher, ob er darüber reden möchte.
Und glaubst du, es macht einen Unterschied, ob es jetzt in der 6., 7. oder vielleicht in der 38., 39. Woche passiert?
Das kann ich selber nicht so gut einschätzen. Also ich weiß, dass sie es selbst eben nicht bemerkt haben. Und das war Ende des ersten Trimesters. Ich stelle mir vor, dass wenn es später passiert, dass man es dann vielleicht selber eher merkt und es nicht eben zufällig bei einer Untersuchung rauskommt.
Ja, wahrscheinlich macht das einen Unterschied, weil man vielleicht in den 3 ersten Monaten, das ist immer da, das ist präsent, dass es passieren kann und am Ende der Schwangerschaft eher nicht. Ich weiß nicht, wie das sich anfühlt für die Betroffenen. Vielleicht macht das keinen Unterschied.
Hast du in deinem Umfeld schon Erfahrungen gemacht oder gehört von Fehlgeburten?
Ja, habe ich. Meine Mama hatte mal eine Fehlgeburt.
Und das hat sie dir erzählt?
Ja, das hat sie uns damals erzählt, uns Geschwistern. Ich war, glaube ich, 13 Jahre alt oder so und das hat sie uns dann erzählt. Also wir wussten ja, dass sie schwanger war auch.
Und wie war das für dich?
Vor allem im Nachhinein in den letzten Jahren habe ich das irgendwie nochmal realisiert. In dem Moment mit 13 war das auch komisch, aber man hat das Kind ja noch nicht gesehen und dadurch auch weniger realisiert, dass da jetzt was verschwunden ist. Aber im Nachhinein habe ich das nochmal anders wahrgenommen.
Was meinst du damit?
Ja, den Schmerz, der auch für sie damit verbunden war, habe ich im Nachhinein nochmal, glaube ich, eher realisiert oder wahrgenommen und in dem Moment nicht so sehr.
Und glaubst du, es macht einen Unterschied, ob es jetzt 5., 6. Woche ist oder vielleicht schon 35., 36.?
Für die Mutter? Glaube ich nicht, nee.
Sicherlich. Ich glaube nicht, dass es unterschiedlich intensiv ist, aber ich glaube, dass einfach das Gefühl vielleicht ein bisschen anders ist, weil man natürlich schon eine Weile sich auch vorstellt, wie es werden wird mit Kind und einfach schon viel Gedankenspiele hatte. Ne? Und wenn das dann natürlich abgebrochen wird oder einfach auf einmal aufhört, ne, dann ist es natürlich was anderes, als wenn man gerade erst anfängt, gerade erst weiß, ich bin schwanger und das dann gleich wieder vorbei ist. Ich glaube, das ist einfach der Unterschied. Ich würde aber nicht sagen, dass es weniger schlimm ist oder so.
Habt ihr in eurem Umfeld schon mal die Erfahrung gemacht, dass jemand eine Fehlgeburt hatte?
Ja, tatsächlich.
Wie leicht oder schwer fiel euch das, darüber auch zu sprechen?
Es fiel mir relativ einfach, weil ich selber mal eine hatte, so in sehr frühen Stadium und das schon verarbeitet hatte damals. Und das war einfach schön, da irgendwie auch ein bisschen Unterstützung geben zu können, weil man weiß, wie sich's anfühlt.
Und weil du sagtest, du hattest es schon verarbeitet, wie lange hat das für dich gedauert?
Eine Weile. Man verarbeitet es auch immer noch weiter, aber mit einem gewissen Frieden oder so einer gewissen Demut. Ja, man lebt halt einfach damit, ne? Und ist nicht mehr so in dieser Trauer drin, glaube ich. Es hat schon eine Weile gedauert bei mir, also mindestens so, ich würde sagen, einen Monat direkt danach und dann trägt man das den Rest seines Lebens mit sich.
Ich könnte mir vorstellen, dass viele, die diese Erfahrung nicht machen mussten, das nicht erwarten, dass eine Verbindung zwischen der Schwangeren und bestimmt auch dem Vater und dem ungeborenen Kind doch oft schon so beständig ist. Von Irmi möchte ich wissen, was eigentlich für sie die richtigen und angemessenen Begriffe sind, um über Fehlgeburten zu sprechen.
Also ich habe gestern auch nochmal in Vorbereitung auf unser Gespräch da ganz schön drüber nachgedacht, welche Begrifflichkeiten wollen wir eigentlich verwenden oder was finde ich persönlich richtig oder wichtig. Irgendwie habe ich gedacht, also in der Klinik wird ab Ort gesagt und in der Abkürzung sagen wir immer AO. Also dann schreiben wir Zustand nach AO zum Beispiel rein oder so. Das ist, lässt sich halt leicht abkürzen, ist ein sehr unschöner Begriff, den ich wirklich nicht gut finde. Und ich habe über den Begriff Fehlgeburt nachgedacht, weil den auch viele Leute nicht gut finden. Aber irgendwie habe ich gedacht, ich glaube, in der Situation selber hätte, damals kannte ich die Begriffe Sternengeburt, stille Geburt nicht, da wurde da noch nicht so andere Worte für gesucht oder Regenbogenkind. Und ich glaube, das hätte mir in dem Augenblick auch nicht geholfen und nicht gefallen, weil das war so ein, ist auch ein bisschen was schön gesprochen, was einfach nicht schön ist. Und auf der anderen Seite impliziert das Wort Fehlgeburt einen Fehler. Und viele Frauen suchen den Fehler bei sich selber. Aber das ist ja gut, sich das mal anzugucken. Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Viele Frauen haben Schuldgefühle nach Fehlgeburten. Das ist ein ganz großer Punkt. Ja, ich habe mich auch gefragt, habe ich irgendwas falsch gemacht? Aber es war jetzt für mich nicht so ein großes Thema. Es ist auf jeden Fall was falsch gelaufen und von daher finde ich Fehlgeburt gar nicht so schlecht, weil es ist einfach, es läuft was nicht richtig und das spürt man ja, es läuft was nicht so, wie man sich es vorgestellt hat. Und wenn ich mir jetzt überlege, was sind denn Fehler? Wir haben keine gute Fehlerkultur in Deutschland, finde ich, aber wir sind dabei, das zu lernen. Also das merke ich jetzt gerade auch in der Hebammenwissenschaft, dass Fehlerkultur was Wichtiges ist. Und in meinem eigenen Leben, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, aus Fehlern habe ich gelernt. Und Fehler waren im Nachhinein oft wertvoll für mich. Schmerzhaft, sie zu begehen oder drin zu stecken. Aber im Nachhinein waren es für mich oft Stufen, die mich weitergebracht haben in meiner Entwicklung.
Hast du irgendwann mal im Zusammenhang mit den Fehlgeburten erfahren, was der Grund dafür gewesen sein könnte?
Tatsächlich habe ich es nie erfahren. Ich hatte ja auch relativ normal verlaufende Schwangerschaften auch dazu. Und in den allermeisten Fällen weiß man es eben auch nicht, woran es liegt. Also gerade bei Frauen mit sich wiederholenden Fehlgeburten, die einfach ein hohes Risiko haben, eine Fehlgeburt zu erleiden, wird man dann halt auch versuchen, medikamentös die Schwangerschaft zu unterstützen. Zum Beispiel eben mit einem schwangerschaftserhaltenden Hormon, was man dann zusätzlich gibt, oder mit Blutverdünnern, um da einfach unterstützend zu helfen. Aber manchmal weiß man eben einfach nicht. Und ich habe Frauen erlebt, die hatten 3 bis 5 Fehlgeburten. Und manchmal auch schon nach einer normal verlaufenden Schwangerschaft dann plötzlich 3 bis 5 Fehlgeburten, waren unglaublich verzweifelt und oft schon kurz davor aufzugeben, haben dann doch wieder plötzlich eine normal verlaufende Schwangerschaft. Also es ist irgendwie ein Mysterium.
Weil du das auch mit den Schuldgefühlen gesagt hast, wie kriegt man das dann raus aus den Frauen, die das erlebt haben, dass es nicht ihre Schuld ist? Wie begegnest du den Frauen, die wahnsinnige Schuldgefühle haben nach einer Fehlgeburt?
Ich glaube, Reden hilft eben ganz viel. Deswegen finde ich auch eine Hebammenbetreuung so wichtig, weil manchmal macht ein großer Schmerz oder ein großes Leid auch sehr sprachlos. Und um wieder Sprache zu finden, braucht es Menschen, die sich dem auch stellen. die sich dem Schmerz und dem Leid anderer Menschen auch stellen und einfach dabei sein können. Und ich finde in meiner Hebammenarbeit eine Bauchmassage ein unglaublich gutes Werkzeug, um Menschen einen Raum zum Widersprache finden zu geben.
Interessant.
Ich kann das gar nicht erklären, ja. Aber und deswegen war mir das immer wichtig, Frauen, die eine Fehlgeburt erlitten haben, in den Tagen danach auch zu begleiten und ihnen genauso wie Frauen, die nach einer normalen Geburt von mir betreut werden und jeden Tag eine Bauchmassage bekommen, eben auch Bauchmassagen zu machen, auch wenn vielleicht die Gebärmutter nicht so viel zu arbeiten hat wie nach einer ausgetragenen kompletten Schwangerschaft. Aber diese Bauchmassage, finde ich, hat immer eine ganz besondere Auswirkung. So, die Frauen fangen an, sich fallen zu lassen und zu entspannen, allein durch die Berührung und durch die Massage und durch die liebevolle Berührung vielleicht auch, wird ein Raum geschaffen, sich öffnen zu können. Und es ist natürlich auch ein intimer Raum, man lässt sich nicht von jedem den Bauch massieren, sodass einfach so ein besonderer, sichere Atmosphäre auch entsteht, geborgene Atmosphäre, wo man vielleicht leichter ins Sprechen kommt. Und dazu ist es ja auch eine Berührung mit dem Körper, der einen auch enttäuscht hat. Und da wieder Vertrauen zu finden, ist schwer. Und so eine Bauchmassage bringt die Frauen manchmal zurück in Verbindung zu ihrer Gebärmutter. Für mich ist das auch immer so ein bisschen, so erkläre ich das den Frauen auch, ein Dankeschön an den Körper und ein Dankeschön an die Gebärmutter. Du hast deine Arbeit gut gemacht, auch wenn es vielleicht nicht zu dem geführt hat, was wir erwartet haben oder gewünscht haben. Und das hilft manchmal vielleicht, aus diesem Schuldgefühl auch zu kommen, den eigenen Körper nicht zu verurteilen oder die Schuld im eigenen Körper zu suchen, sondern wieder in Verbindung mit dem eigenen Körper zu kommen und wieder Vertrauen zu gewinnen. Das ist ein kleines Tool. Ich glaube, da gibt es noch viel mehr. Aber Sprechen ist eben was ganz, ganz Wichtiges. Und auch in der Partnerschaft ist es ein großes Thema bei Fehlgeburten oder bei Trauerbewältigung überhaupt. Weil wir Menschen ja unterschiedlich trauern, unterschiedlich geprägt sind, unterschiedlich mit Schmerzen und Leid umgehen. Und da miteinander auszutauschen, zu akzeptieren, dass der andere oder die andere anders trauert als ich. Und dann aber im Gespräch zu bleiben und einen Weg zu finden, miteinander zu trauern, das ist schwer. Und da braucht es einfach Menschen, die da unterstützen. Und wenn es nur kleine Gesten sind.
Wie kommt das, dass viele gar nicht wissen, dass nach einer Fehlgeburt eine Hebamme unterstützen darf, kann?
Also es baut sich langsam auf, habe ich den Eindruck. Aber der erste Gang ist für viele halt zur Gynäkologin, zum Gynäkologen. Dort wird die Schwangerschaft festgestellt und dann das weitere Vorgehen besprochen. Und die meisten Menschen in Deutschland planen ja auch eine Geburt eher in der Klinik und nicht außerklinisch, sodass sie dann eher später anfangen, eine Hebamme zu suchen, die dann vielleicht ein-, zweimal in der Schwangerschaft kommt, mit einem Kennenlernen gab. Und damit man dann die Wochenbettbetreuung besprechen kann. Hebammen können aber genauso wie Gynäkologinnen Vorsorgen machen. Jetzt mal abgesehen von einer Ultraschalluntersuchung oder von den drei vorgesehenen Ultraschalluntersuchungen nach Mutterschaftsrichtlinien können wir genauso Schwangerschaftsvorsorgen betreuen und begleiten und natürlich auch einen Mutterpass ausstellen und die Schwangerschaft feststellen. Durch die Zeit, wo es einen Hebammenmangel gab in Deutschland, war das richtig gut, dass Frauen sich bei uns sozusagen in der vierten, fünften Schwangerschaftswoche oft gemeldet haben, weil sie wussten, man hat es gehört, im Medien, es gibt einen großen Hebammenmangel, also hat man sich ganz, ganz früh bei der Hebamme gemeldet. Und dadurch habe ich tatsächlich die letzten Jahre viele Fehlgeburten früh begleiten können, weil ich eben früh in der Schwangerschaft schon dabei war und da war. Oder auch Frauen begleiten können, die zum Beispiel schon eine Fehlgeburt erlebt haben und sich dann früher eine Hebamme gesucht haben und dann gesagt haben, ich brauche eben das jede Woche, dass mal jemand nach mir schaut und dass mal jemand für mich da ist oder dass ich meine Ängste da auch besprechen kann. Gerade weil nach jeder Fehlgeburt ist es einfach schwierig, jede weitere Schwangerschaft entspannt zu erleben, weil man eben diesen Schmerz und die Enttäuschung und die Trauer schon einmal erlebt hat. Jetzt haben wir keinen Hebammenmangel mehr, zumindest nicht in Leipzig. In manchen ländlichen Gebieten in Deutschland ist es immer noch schwierig, aber es verändert sich. Auch durch die Akademisierung. Wir haben jetzt jedes Jahr unglaublich viele neue Hebammen, die in den Beruf starten. Und viele wollen auch freiberuflich arbeiten, sodass es jetzt, glaube ich, bekannter ist und mehr in Anspruch genommen wird als vorher. Mhm. Aber Ja, das ist tatsächlich ein Thema, weil es ist nach Mutterschaftsrichtlinien vorgesehen, es ist in der Gebührenverordnung der Krankenkassen vorgesehen, dass Frauen auch während einer Fehlgeburt von einer Hebamme betreut werden können und danach noch 8 Wochen lang Anspruch auf Hebammenhilfe haben und das von den Krankenkassen übernommen wird.
Wie begegnest du denn den Frauen, die du nach einer Fehlgeburt begleitest? Also vor allem dieser erste Moment, also du hast schon erzählt, wie du versuchst, auch die Schuldgefühle zu bearbeiten und wieder so ein Vertrauen zum Körper aufzubauen, aber das ist ja schon einen Moment weiter. Aber der erste Moment, wie begegnest du den Frauen oder den Familien? Vielleicht sind ja auch die Väter dabei.
Stichwort Väter oder Partner oder Partnerinnen. Das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, dass man immer die ganze Familie sieht. Egal wie groß sie ist oder wie klein oder wer dazugehört oder wer nicht dazugehört. Das ist ja immer auch ein ganzes Konstrukt, dem ich da begegne. Mir wird da oft berichtet, dass mir Menschen sagen, ja, meine Frau wurde gefragt, aber ich wurde nicht gefragt, wie es mir geht. Oder alles dreht sich dann um meine Frau oder um das verlorene Kind, aber ich war nicht mit einbezogen. Und das gehört aber dazu, weil deswegen fand ich es auch so eine Katastrophe, dass Partner und PartnerInnen bei der Geburt ausgeschlossen wurden für 2 Wochen lang oder für manche auch mehrere Wochen lang in der Pandemie. Weil ich dachte, es ist existenziell, bei der Geburt des eigenen Kindes dabei zu sein und das mitzuerleben. Das ist existenziell wichtig und es kann nie wieder jemand gut machen, wenn wir da jemand ausschließen. Und deswegen finde ich das auch bei Fehlgeburten unglaublich wichtig. Ansonsten, wie begegne ich den Frauen? Es ist sehr individuell. Manchmal sind es Notfallsituationen. Das ist dann einfach eine andere Situation, weil dann geht es auch um schnelles Handeln. Eine Fehlgeburt kann auch mit starken Blutungen verbunden sein und was natürlich ein hohes Risiko auch ist für eine Frau. Und dann muss man einfach schnell handeln und sie schnell in eine geeignete Klinik bringen.
Ich stelle mir so die Situation vor, die Familie hat das Kind verloren und du wirst angerufen und kommst zur Tür rein. So, wie fühlt sich das an?
Das ist eine traurige, enttäuschte Atmosphäre. Und dazu muss man sich auch entscheiden, sich dem zu stellen als Hebamme. Das ist schwer, in so einen Raum zu gehen und zu wissen, die nächsten Minuten sind nicht von Aufregung und Glück geprägt, sondern sind eben auch einfach müssen ausgehalten werden. Und manchmal muss ich mich dann ja auch selber fragen, habe ich jetzt Kapazität, habe ich Kraft, auch zu trösten, da zu sein und das selber auszuhalten. Ansonsten lasse ich eher die Familie entscheiden, was sie jetzt braucht. Das muss man so ein bisschen rausspüren. Brauchen die jetzt jemand, der viel redet und erklärt? Manchmal braucht es, manchmal braucht es auch einfach sachliche Erklärungen oder Beschreibung der Maßnahmen, die wir jetzt machen, um wieder so Struktur oder Kraft zu finden, um wieder Boden zu gewinnen unter den Füßen. Und manchmal braucht es aber nicht. Manchmal braucht es nur, dass man ein paar Kerzen anzündet, dass man eine heimelige Atmosphäre schafft, dass man sagt, ich bin einfach da. Versucht, was zu finden, wo ihr jetzt einen Raum habt der Trauer, aber versucht mal rauszufinden, was ihr jetzt braucht und das dann zu äußern, weil das ist ja auch nicht so einfach, eben das zu beschreiben, was braucht es gerade. Manchmal gelingt es gar nicht, manchmal gelingt es sehr gut. Manchmal kann man so einen Raum schaffen, auch so einen Raum der gesunden Trauer. Ich weiß nicht, ob man das so ausdrücken kann, aber gesund im Sinne von, das tut gut. Und da
eine wohltuende Trauer.
Ja, wohltuend ist das bessere Wort. Ja, eine wohltuende Trauer. Und auch einen Raum zu schaffen zum Weinen zum Beispiel oder dem Schmerz Ausdruck zu verleihen. Mhm. Manche brauchen Rituale, manchmal brauchen Kinder, Geschwisterkinder auch Rituale. Mit einer Familie haben wir einen großen Blumentopf bemalt und ein Kreuz gebastelt. Und das war im Frühling und wir haben das kleine Baby, das winzige Baby beerdigt in diesem Blumentopf. Und wir haben Frühlingsblumen drauf gepflanzt. Das war Ostern und so war das für uns auch so ein bisschen so ein Symbol für Ostern, was da passiert ist. Also einerseits diese große Trauer und andererseits diese große Hoffnung auch und dieser Frieden, den alle, auch die Kinder dabei gespürt haben, der Frieden des Abschiednehmens.
Inwiefern spielt deine Erfahrung da mit hinein, wenn du die Familien nach Fehlgeburten begleitest? Sagst du das dann oder glaubst du, du verstehst es besser als vielleicht andere Hebammen, die das so noch nicht gespürt haben?
Das würde ich gar nicht sagen. Es gibt ja auch viele Hebammen, die noch nie schwanger waren und das sind tolle Hebammen. Also ich glaube gar nicht, dass es um besser oder nicht besser geht. Verständnis vielleicht, aber ich glaube, man kann auch ein Verständnis und eine Empathie entwickeln, wenn man dieses Erlebnis nicht hatte. Ich habe auch noch nie Drogen genommen und trotzdem kann ich Empathie für Menschen empfinden, die zum Beispiel jetzt einen Entzug machen oder so. Also ich weiß gar nicht, ob es darum geht und ich würde es auch nicht immer erzählen, nur wenn ich das Gefühl habe, das tut jetzt gerade gut. Und manche Frauen suchen sich mich auch besonders aus, weil sie wissen, dass ich schon Erfahrungen gemacht habe mit eigenen Schwangerschaften und eigenen Geburten.
Hast du schon mal bei einer Untersuchung feststellen müssen, dass ein Baby im Mutterleib gestorben ist und musstest das mitteilen?
Ich habe es tatsächlich einmal in der Klinik erlebt, dass ich eine Frau aufgenommen habe. Und eigentlich habe ich schon beim Begrüßen festgestellt, hier stimmt was nicht und hatte schon eine Ahnung, weil ich habe der Frau ins Gesicht geschaut und wusste, hatte eigentlich schon eine Ahnung davon, dass das Kind nicht mehr lebt.
Was am Gesicht hat dir das gezeigt?
Sie war einfach ganz bleich und ganz starr und ich bin mir sicher, sie hat selber schon gewusst, aber wollte sich dieser Wahrheit noch nicht stellen. Die Schwangerschaft war auch reif, das heißt, das war um die 39. Woche herum. Und ja, das war eine wirklich schwierige Situation. In der Klinik ist es jetzt nun so, dass ich das als Hebamme natürlich nicht mitteile, sondern dass das dann eine Ärztin oder ein Arzt macht, weil die dann natürlich nochmal einen Kontroll-Ultraschall machen. Ich habe halt auch per Ultraschall natürlich das CTG angelegt und war mir aber klar eigentlich schon, dass ich nichts finde und tatsächlich nichts gefunden. Und das war schon eine unglaublich harte Situation, weil die Frau natürlich gemerkt hat, die Hebamme findet hier keine Herztöne. Mhm. Und ich muss dir sagen, wir machen jetzt nochmal einen Kontrollunterschall. Das kann auch sein, dass es gerade schwierig liegt, aber ich kann keine Herztöne finden. Und das war schon so eine Situation. Und das war auch unglaublich hart auszuhalten. Ich habe die Frau dann in den Ultraschallraum gebracht und die Ärztin hat Ultraschall gemacht und die Frau fing ganz laut an zu schreien, als sie das Ergebnis erfahren hat. Und das war schlimm. Ja.
Wie kommt das, dass mich diese Geschichte wahnsinnig berührt, obwohl die anderen Kinder, die gestorben sind, das ist ja nicht weniger schlimm. Wie kommt das?
Naja, in einer reifen Schwangerschaft ist das Kind natürlich auch von außen zu sehen. Vielleicht macht es dann was mehr, aber ich finde, egal wann ein Kind verstirbt, ob das jetzt in einer fünften Schwangerschaftswoche ist und gar nicht groß gemerkt wird oder ob es in der zweiten Lebensjahr verstirbt aus irgendeinem Grund. Kinder sollten nicht sterben vor den Eltern. Es ist einfach unglaublich traurig und schmerzhaft.
Irmi und ich müssen unsere Emotionen an dieser Stelle erstmal kurz verdauen. Denn natürlich ist es die schlimmste Vorstellung, ein eigenes Kind gehen lassen zu müssen. Diese Angst begleitet Eltern immer. Noch mehr, wenn man es entweder schon einmal selbst erlebt hat oder im nahen Umfeld beobachten konnte. Ich möchte in diesem Interview aber natürlich alle Fragen stellen, die sich viele vielleicht nicht trauen zu fragen, weil die Antworten uns betroffen machen. Ich will von Irmi wissen, ob sie in der Klinik auch öfter erlebt hat, dass tote Kinder geboren wurden und wie sie damit umgegangen ist.
Wenn man in einer großen Klinik arbeitet, gehört das tatsächlich dazu, weil da auch viele Risikoschwangerschaften betreut werden und Notfälle natürlich immer in eine Klinik gehen. Deswegen ist das tatsächlich eine sehr häufige Begegnung, Erlebnis. Und unter uns im Kollegium haben wir auch immer dann besprochen, wer, wenn wir wussten, jetzt steht so etwas an, dann wer begleitet das, wer hat heute die Kraft dazu, wer möchte da dabei sein, wer kann das heute gut begleiten. Und ich habe da auch in der Klinik sogar schon in meiner Ausbildung zur Hebamme viel gelernt vom guten Umgang mit Trauer und mit Schmerz. Für mich war das immer sehr berührend. Ich habe das sehr gerne begleitet. Nicht aus so einem, weil ich es gerne mache, sondern einfach, weil ich das sehr schön fand, wie wir in der Klinik mit den Kindern umgegangen sind, mit den Gestorbenen, und wie wir versucht haben, Erinnerungen zu schaffen für die Eltern, unabhängig davon, ob sie gewünscht waren oder nicht. Und wir haben das den Eltern dann einfach mitgegeben, was wir für Erinnerungen hatten. Wir haben versucht, Fotos schöne zu machen. Wir haben viel mit Blumen gearbeitet. Wir haben manchmal einfach versucht, Fußabdrücke oder Handabdrücke zu machen, ganz winzige, damit einfach eine Erinnerung bleibt, und haben dann mit den Eltern gesprochen. Möchtet ihr das jetzt haben? Sollen wir das gemeinsam anschauen? Oder möchtet ihr das einfach in einem geschlossenen Umschlag mitbekommen? Dann könnt ihr selber entscheiden, wann und wie ihr das betrachten möchtet oder wie ihr damit umgeht. Und ich hatte sehr berührende Erlebnisse von Eltern, die sich dann auch getraut haben, sich dieser Trauer zu stellen und das Baby anzuschauen, in der Hand zu wiegen. Manchmal nur mit meiner Hilfe, weil sie sich alleine nicht getraut haben, ihr Kind anzufassen. Manchmal hat es einfach geholfen zu sagen, komm, ich nehme eure Hände, ich mache das mit meiner Hand, aber wiegt doch mal euer Kind, schaut mal, wie schön die kleine Hand ist, schaut mal, wie schön euer Kind ist und wie perfekt. Das hat oft schon geholfen, dann ins Sprechen, ins Weinen, ins Trauern zu kommen. Aber ich habe das auch respektiert, wenn Menschen das nicht können. Ich habe ein junges Paar betreut, die gesagt haben, das weg und ich will das nicht sehen und ich kann mich dem nicht stellen. Ich will einfach, dass alles vorbei ist. Und das kann ich auch sehr gut verstehen. Also viele Frauen haben mich gleich nach der Diagnose oft entsetzt gefragt, was, das muss ich jetzt normal gebären? Ich will jetzt einfach einen Kaiserschnitt haben und gut ist. Ich will es einfach nur weg haben. Ich will einschlafen und aufwachen und dann ist alles vorbei. Und ich kann das tatsächlich gut nachvollziehen. Wir wissen aus der Trauerbegleitung, dass es besser ist, das zu erleben. Aber ich kann es auch verstehen, wenn man das erstmal nicht möchte. Und da muss man einfach schauen, wie gehen wir als Profession damit um? Wie können wir unterstützen, ohne zu übergriffig zu werden oder ohne uns zu sehr auch einzumischen oder zu überfordern? Ich glaube, das ist auch schwierig, wenn Menschen gleich gesagt wird, es ist aber besser für deine Trauer, wenn du dich dem jetzt stellst. Das kann auch ein sehr schmerzhafter Satz sein und sehr überfordernd sein. Sondern jeder hat sein eigenes Tempo in seinem Leben. Und ich fand es bei Friedas Schwangerschaft, bei dieser Zwillingsschwangerschaft sehr verrückt. Ich habe die Trauer sofort weggeschoben, weil ich hatte ja ein Kind in mir, was gelebt hat. Und ich war einfach nur erleichtert, dass es für mich eben erstmal keine Fehlgeburt war. Es war eine Fehlgeburt, aber ich habe das nicht so wahrgenommen, sondern, es lebt, es ist ja alles gut. Weil die Zwillingsschwangerschaft stand ja am Anfang gar nicht im Vordergrund, von der wusste ich ja gar nichts. Und ich weiß noch, dass ich zu meiner Ärztin, als sie es mir dann 3 Tage nach der Fehlgeburt gesagt hat, es war ein Zwilling, dass ich als erstes gesagt habe, oh Mann, das hätte ich auch gar nicht geschafft. Unser Großes ist ja erst ein Dreivierteljahr alt. Und wie soll ich das überhaupt hinkriegen? Wir wohnen im 5. Stock, ohne Aufzug, in einer Altbauwohnung in Hamburg. Nee, also ich habe meine Eltern nicht in der Nähe. Das hätte ich ja gar nicht geschafft. Und dann hat sie mich nur angeguckt und hat gesagt, das hätten sie geschafft. Aber jetzt ist es so und ist auch gut so. Und wir freuen uns jetzt an dieser Schwangerschaft. Und ich habe dann tatsächlich das irgendwie verdrängt und in der Schwangerschaft nicht mehr weiter darüber nachgedacht. Und bei der Geburt hat es mich wieder eingeholt, weil nach der Geburt, als die Plazenta geboren ist, kamen plötzlich ganz viel Ärzte und Ärztinnen rein und Personal rein in den Raum. Und dann habe ich gefragt, oh nee, ist jetzt wieder irgendwas los, weil ich nach der ersten Geburt musste ich tatsächlich nochmal nachoperiert werden, weil Teile der Plazenta in der Gebärmutter verblieben sind und nochmal nachkuratiert werden. Und das war sehr blöd, nach einer Geburt dann so ein Erlebnis zu haben, dass man nochmal in OP muss und nicht sein Kind als erstes in den Arm bekommt. Und da hatte ich wieder Angst davor und deswegen gefragt, was ist jetzt hier nicht in Ordnung? Und die Hebamme hat mich sofort beruhigt und gesagt, es ist alles in Ordnung, wir wundern uns nur, sie haben 2 Plazenten anstatt eine. Eine kleine noch dazu. Und dann habe ich ja gesagt, naja, das kann ich erklären, das war eine Zwillingsschwangerschaft. Und da kam mir das wieder und dann habe ich gemerkt, dass mich das doch beschäftigt, dass ich jetzt eigentlich 2 Kinder geboren hätte. Da wurde mir das wieder so sehr bewusst und in den Wochen danach sind ganz seltsame Dinge passiert. Mein Mann hat mich manchmal nachts geweckt und ich sage, wieso, was ist los? Und dann hat er gesagt, na, du hast hier im Schlaf das ganze Bett durchwühlt und irgendwie, als würdest du was suchen. Und ich sage, ja, ich habe das Kind gesucht. Oder ich habe mich halt, wenn ich Frieda aus der Autoschale genommen habe, habe ich mich manchmal gebückt und dann ist mir erst aufgefallen, ich wollte ein zweites Kind rausnehmen und es war nicht da. Oder ich habe mich zum Kinderwagen runtergebeugt, obwohl Frieda schon auf meinem Arm war. Also so abstruse Dinge und da ist mir erst bewusst geworden, das war die Trauer, die mich dann eingeholt hat. Das, wo ich mich in der Schwangerschaft nicht mit auseinandergesetzt habe, hat mich dann aber nochmal eingeholt und hat seinen Raum gefordert. Und das war gut so. Das war wichtig, dass ich diese Erlebnisse hatte. Dadurch konnte ich mich mehr damit auseinandersetzen und dadurch konnte ich auch leichter ins Sprechen kommen und eben mehr über Fehlgeburten überhaupt reden. Und dadurch habe ich eben von so vielen erfahren, ja, ich habe auch eine Fehlgeburt gehabt.
Glaubst du, deine Tochter hätte das gespürt, wenn ihr nicht drüber gesprochen hättet, dass da ein Zwilling zu ihr gehört?
Ich weiß es nicht. Jetzt, wo sie eine erwachsene Frau ist, reden wir da manchmal drüber. Und sie hat mir mal gesagt, dass sie schon das auch spürt, dass da noch was ist, was halt fehlt. Sie war auch ein Kind, was sich unglaublich gut mit sich selber beschäftigen konnte und mit sich selber gespielt hat, wo ich dann manchmal dachte, das passt so. Als hätte sie jemand an ihrer Seite, der mit ihr spielt. Die hat wirklich, das war sehr verrückt, ihr zuzuhören und zuzuschauen, weil sie immer eine imaginäre Person neben sich hatte, sozusagen, beim Spielen als Kind. Aber ich kann das natürlich nicht sagen. Mir hat es vor kurzem jemand erzählt, dass eine Tochter im Teenageralter zur Mutter gesagt hat, war ich eigentlich ein Zwilling? Und die Mutter dann in Tränen ausgebrochen ist und gesagt hat, ja, ich habe dir das nie erzählt, du warst ein Zwilling. Und ich habe den anderen Zwilling während der Schwangerschaft verloren. Und ich glaube, dass es da mehr gibt zwischen Himmel und Erde, als wir wissen, gerade bei Zwillingen. Man hört diese Geschichten immer wieder, was für eine starke Verbindung bei Zwillingspaaren oder bei Mehrlingsschwangerschaften, was da für eine starke Verbindung zwischen den Geschwistern ist. Davon bin ich auch überzeugt. Gerade die eine Schwester von mir, die hat immer gesagt, oh, ich freue mich, irgendwann werde ich diese Kinder, die ich nicht gebären konnte, irgendwann werde ich sie treffen. Hm. Und wir werden uns sofort erkennen. Und sie werden mir in die Arme springen. Und das war immer so eine Sichtweise für mich, die mir sehr gefallen hat. Und das war manchmal auch was ich Frauen mitgegeben habe, wenn ich den Eindruck hatte, das tut jetzt gut. Das ist vielleicht so, mit Sternenkind kann ich nicht so anfangen, weil für mich sind Sterne sehr weit weg. Und die Kinder, die ich nicht habe gebären können, die sind nah bei mir. Die gehören zu unserer Familie dazu, ohne dass sie jetzt immer benannt werden oder dass sie, ich habe ihnen auch keine Namen gegeben. Manche Familien geben ihren Kindern, die sie verloren haben, Namen, sogar standesamtlich beurkundet. Das kann man inzwischen machen auf Antrag. Und das finde ich einfach was sehr Schönes, weil es bedeutet, für mich rücken da eben Tod und Leben nah zusammen, was eben zusammen auch gehört. Und unsere Gesellschaft wird lernen müssen, sich diesem Tabu Tod zu stellen oder Sterben zu stellen. Es ist so schwierig, sonst damit umzugehen.
Du hast vorhin schon gesagt, es kamen nach deiner Fehlgeburt Kommentare, die so gar nicht hilfreich waren. So, ja, bist ja noch jung und ist ja normal. Oder was ich auch oft schon irgendwie mitbekommen habe, so, ja, 6., 7., 8. Woche ist ja super früh eh. Ich finde das auch richtig schlimm, weil das verkennt eigentlich das, was passiert ist und versucht das so abzutun oder zu normalisieren. Selbst wenn es normal ist, heißt es ja nicht, dass das nicht auch eine weltbewegende Sache ist. Was kann man denn da entgegnen oder wie kann man den Leuten, die sowas sagen, klar machen, dass das eigentlich gar nicht angemessen ist?
Ich hatte jetzt im Masterstudiengang ein mehrtägiges Blog-Seminar zum Thema Ethik im Hebammenberuf. Und wir sind eine sehr gemischte Gruppe. Wir sind 11 Studentinnen aus ganz unterschiedlichen Generationen. Und dadurch wurden die Diskussionen innerhalb des Themas Ethik eben sehr interessant. Ich war in einer Diskussionsgruppe mit einer jungen Studentin. Es ging um das Thema Schwangerschaftsabbruch. Und sie meinte dann so, naja, also ehrlich, bis zum 3. Monat ist das doch kein Kind. Und andere nickten dazu. In dem Augenblick ist mir bewusst geworden, die medizinische Erklärung ist das eine oder die medizinische Sichtweise, ab wann Leben beginnt, ist immer noch sehr komplex und sehr umstritten. Aber es ist nur die eine Dimension. die andere Dimension ist, ist das, was ich verbinde mit diesem Kind in mir, mit diesem Leben, mit diesem beginnenden Leben in mir, egal wann es beginnt. Aber in dem Augenblick, wo ich mir bewusst werde, in mir beginnt neues Leben, verbindet sich das mit Emotionen, mit Prägungen, mit ich setze mich mit meinem eigenen Leben, mit meiner Kindheit, mit meiner Erziehung, was ja ein sehr prägender Teil unseres Menschseins ist, setze ich mich auseinander. Ich setze mich mit dem Menschsein an sich auseinander und das ganze Leben wird sich verändern. Das ist ja eine Komplexität, wenn eine Frau schwanger wird. Also es ist eine Dimension, finde ich, die man gar nicht wirklich in einem ganzen Umfang beschreiben kann. Ob man das jetzt selber wahrnimmt oder nicht, es ist einfach da. Und als ich ihr das so sagen konnte, als ich sagen konnte, ich habe selber zweimal ein Kind in dieser Phase bis zum dritten Monat eben verloren. Und ich habe eben nicht nur einfach Zellen, die sich entwickelt haben, verloren, sondern ich habe eine ganze Person verloren. Alles, was ich damit schon verbunden habe, alles, was ich mir vorgestellt habe, wie unser Familienleben sein wird. Ich habe mir vorgestellt, wie das Kind aussieht. Ich habe mir vorgestellt, was es wohl von mir hat, was es wohl von André hat, was wir ihm mitgeben können. All das, und das ist ein Riesenpaket ja schon gewesen, und das ist ja das, was es für mich in dem Augenblick ausmacht. Und da schaute sie mich an und meinte dann, du hast recht, von dieser Seite habe ich das noch nie betrachtet. Für mich ging das immer nur drum, für mich ist das noch kein Lebensbeginn und fertig. Und ich fand das einen sehr berührenden Moment für uns beide.
Und auch immer wieder, das passiert ja wahnsinnig häufig. Also wird ja oft auch gesagt, nein, das passiert ja super oft. Und ja, die Zahlen sind hoch. Hast du da Zahlen dazu? Wie viele Frauen, man sagt nämlich jede sechste, jede fünfte Frau erlebt einmal eine Fehlgeburt?
Würde ich jetzt auch so sagen. 11-15% aller bestätigten Schwangerschaften enden in einer Fehlgeburt. Und das sind ja jetzt, die Schwarzziffer ist ja gar nicht dabei. Also ich vermute mal, dass viele Frauen das gar nicht merken, dass sie einfach eine verstärkte Regelblutung haben. Vielleicht eine leicht verspätete, verstärkte Regelblutung und gar nicht wissen, dass sie oder wussten, dass sie schwanger waren. Und 80% aller Fehlgeburten passieren aber eben in den ersten 12 Wochen, also recht früh.
Hast du heute noch Trauertage, wenn du an die Kinder denkst, die nicht geboren wurden, die du nicht gebären konntest?
Ich würde sagen, Trauertage im Sinne von, was hätte sein können vielleicht, aber auf der anderen Seite auch dieser große Schatz, den ich dadurch eben gewonnen habe, diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, die mir jetzt auch in meinem Beruf als Hebamme einfach nochmal eine neue Perspektive geben und nochmal eine andere Sichtweise geben. Ich habe letztes Jahr meinen Papa verabschiedet, der gestorben ist, und die Trauer um meinen Vater und das Erleben, die Wochen vor seinem Tod, die ich sehr intensiv mit ihm erleben konnte, haben natürlich mich nochmal anders auseinandersetzen lassen. Mein Vater ist in einem Alter gestorben, er hat ein sehr reiches Leben gehabt, viele Erlebnisse, viele Kinder, viele Enkel und Urenkelkinder, eine riesige Familie, also einfach einen reichen Lebensschatz. Und es hat mich dann nochmal, glaube ich, nochmal anders so auf das ganze Thema Sterben schauen lassen, auch nochmal mit diesem Erlebnis zusammengebracht für mich der ersten Fehlgeburt, die mir so klar gemacht hat, ich bin sterblich und mein Leben beinhaltet, dass ich mich auseinandersetze mit dem Sterben und dass Kinder, die ich bekomme, eben vielleicht sterben, dass ich mich von Menschen verabschieden muss in meinem Leben und dass ich mich auch einmal selber verabschieden muss vom Leben und von Menschen.
Du wirst ja zukünftig Hebammen ausbilden, ne? Mhm. Findest du das Thema Fehlgeburten in der Ausbildung aktuell angemessen berücksichtigt?
Ich hatte das Glück, an einer Hebammenschule zu sein, an der das tatsächlich ein wichtiger Unterrichtspunkt war. Und ich weiß, dass andere Kolleginnen das anders erlebt haben und das eher kein Thema war oder wenig behandelt wurde. In der Klinik, in der ich meine Ausbildung gemacht habe, war das Thema. Und wie gesagt, ich habe Ausbilder, Kolleginnen gehabt, die damit sehr schön umgegangen sind und mir da viel beigebracht haben. Aber insgesamt war das noch eine Zeit, ich weiß nicht, wie es jetzt an Kliniken, ich war jetzt 10 Jahre nicht in einer Klinik, wie es jetzt an Kliniken so gehandhabt wird, aber die Kinder wurden halt in den Kühlschrank gelegt, damit sie gekühlt werden. Und wir haben versucht, das so schön wie möglich zu machen, aber es ist natürlich irgendwie so ein Umgang, der schwierig irgendwie ist. Und Da kam ja dann auch die Sammelbestattungen auf und diese Dinge, dass eben hier in Sachsen ist es so, die Kliniken sind verpflichtet, dann Sammelbestattungen zu machen. Oder ja, hier in Sachsen gibt es ja auch, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, wird es aber auch geben, gibt es auch Gedenkfeiern eben für diese Sammelbestattungen. Also ich weiß, dass einige Kolleginnen erzählt haben, sie haben da nichts drüber gelernt. Sie mussten sich das erst mit Fortbildungen aneignen, Wissen darüber und auch Trauerbegleitung, Fortbildungen zu Trauerbegleitungen und so weiter. Und das gehört, finde ich, für den Hebammenberuf unbedingt dazu, weil wir es eben so häufig erleben als Hebammen und dann einfach Werkzeug in die Hand brauchen, um damit gut umgehen zu können, um mit Menschen sensibel und gut umgehen zu können und einen guten Raum schaffen zu können für Trauer, für Schmerz, für diese Erfahrung. Und auch natürlich das Thema Stillberatung nach einer viel zu früh endenden Schwangerschaft. Solche Dinge, weil der Körper hat natürlich seine Vorgänge und da ist es einfach wichtig, jemand an der Seite zu haben und jemand, der gut ausgebildet ist in diesem Punkt. Wir hatten in meiner Ausbildung ein dreitägiges Seminar über Tod und Trauer. Das war auch nicht in dem Ort, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, sondern an einem anderen Ort. Wir waren da also Tag und Nacht sozusagen und es war eine unglaublich intensive Zeit. Es hat aus der Erwachsenenbildung ein katholischer Theologe gehalten, mit einer Hebamme zusammen. Die kam dann noch für einen Teil dazu. Und wir haben uns sehr mit dem Thema Sterben überhaupt auseinandergesetzt. Und da für mich war das auch ein sehr wichtiges, prägendes Erlebnis zu merken, ich kann Menschen in ihrer Trauer nicht begleiten, wenn ich mich vorher nicht selber mit meiner Trauer, mit dem Sterben in meinem Leben auseinandersetze. Das fand ich unglaublich bereichernd. Ja, und ich würde es jedem wünschen. Also das gehört unbedingt dazu.
Also mir fallen mindestens 3 oder 4 Personen ein, die die Erfahrung gemacht haben, die sich jetzt wahrscheinlich denken, ja, und auch für die Gynäkologinnen und Gynäkologen wäre das vielleicht mal eine gute Idee, sich da auch irgendwie besser aufzustellen, was den Umgang mit Personen, die Kinder verloren haben, in ihrer Praxis angeht.
Ich habe jetzt die letzten Monate neben meinem Studium her noch in einer gynäkologischen Praxis gearbeitet und da auch so ein bisschen Einblicke gewonnen und mir auch Gedanken darüber gemacht, wie läuft es in Kliniken, wie läuft es in Praxen, weil ich ähnliche Geschichten kenne und gehört habe. Es muss sich was ändern, aber ich möchte auch so ein bisschen ein Plädoyer sprechen für nicht entschuldigen, nicht unethisches oder unfreundliches Verhalten entschuldigen, aber ein Plädoyer sprechen für Menschen, die eben in den Bereichen arbeiten. Das ist natürlich ein anderer Durchlauf und Stress und Personalmangel, als ich es jetzt in der Freiberuflichkeit hatte. Da war das für mich einfach ganz klar, ich nehme mir die Zeit, ob ich die bezahlt bekomme oder nicht, weil wie möchte ich betreut werden, wie hätte ich betreut werden wollen, was hätte ich haben wollen und so habe ich die Leute dann auch betreut und da habe ich in dem Augenblick nicht auf die Uhr geschaut und geguckt, kriege ich das jetzt bezahlt oder nicht. Das muss man nicht so machen. Man kann auch unter dem ökonomischen Zwang kann es auch anders laufen und das kann ich auch nachvollziehen. In den Kliniken oder jetzt auch in der Praxis ist das manchmal ein so hoher Durchlauf an Menschen, dass es wirklich schwierig ist, empathisch und sensibel sich Zeit zu nehmen. Und das ist super schwer, ich weiß das. Es ist echt schwer, eine Minute oder so einfach still zu sein und die Nachricht auch sacken zu lassen. Und dann vielleicht die Frage zu stellen, was kann jetzt helfen? Wie kann ich Ihnen jetzt in diesem Augenblick helfen? Das ist schwer, wenn man weiß, dass das Wartezimmer voll sitzt. Aber ich glaube, dass es ungemein wichtig ist. Und wenn es eben nur diese Minute gemeinsamen Schweigens ist und dass das unheimlich wichtig ist. So vielleicht als ganz praktischer Tipp für den Anfang.
Was wünschst du dir?
Ich wünsche mir, und das wünsche ich mir auch von mir selber, dass wir mehr darüber reden, dass das Leid und Schmerz, was wird, wovor wir nicht immer wegrennen wollen. Ich vergleiche das ein bisschen mit Geburt. Ich finde, Geburt, Schwangerschaft und Geburt ist für mich immer ein ganz großes Bild für das Leben insgesamt. Weil wir gehen da als Frauen durch eine Tiefe, Und wir müssen dadurch. Und das Baby geht auch ganz bildlich diesen Weg in die Tiefe. Es fällt ja nicht einfach raus. Es wird nicht im Normalfall, bei einem Kaiserschnitt ja, geht es einen anderen Weg. Aber im Normalfall, wenn man sich jetzt eine physiologische Geburtsbewegung angeht, muss es durch die Tiefe gehen, um wieder hochzukommen. Also es muss runter und wieder hoch. Das ist die tatsächlich natürliche Bewegung. Das ist für mich so ein Bild fürs Leben. Wenn ich mich der Tiefe nicht stelle, kann ich die Höhen nicht erleben. Und das wünsche ich mir, dass ich das selbst, dass es nicht nur Worte sind für mich, sondern dass ich auch in Krisensituationen oder in Leid oder Schmerz das erlebe und dass wir das gemeinsam erleben, dass wir uns gegenseitig an die Seite stellen, um durch solche Tiefen gehen zu können. Ob das jetzt bedeutet, dass ich selber an der Seite anderer Menschen bin oder ob ich jemand an der Seite habe. Aber das wünsche ich mir, weil das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung dafür, um die nächsten Jahre zu bewältigen als Menschheit. Ganz groß gesehen natürlich. Nein, ich muss bei mir anfangen. Und ich habe auch Situationen, wo ich lieber weglaufe und denke, ich möchte mich jetzt nicht kümmern. Ich möchte jetzt nicht in diese schmerzhafte Situation dieser anderen Menschen reingehen, weil manchmal einem das Leid auch einfach zu viel wird oder zu nahe kommt. Oder weil wir denken, wir müssen was mitbringen und was lösen und was machen und tun. Aber darum geht es eben nicht, sondern einfach das Dasein, einfach sagen, ich bin da. Ich mache nichts, ich kann dir auch nichts geben, ich kann nichts sagen, ich bin sprachlos. Aber ich sitze jetzt hier und weine mit. Ja.
Wenn du mir ein Thema für diesen Podcast vorschlagen möchtest oder vielleicht deine Geschichte erzählen willst, dann freue ich mich, wenn du mir schreibst an tabubruch@mdr.de. Gerne auch anonym. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Es geht um die Wechseljahre. Ein Thema, das rund 9 Millionen Frauen betrifft, über das aber kaum geredet wird. Dabei leidet ungefähr jede Dritte unter massiven Beschwerden infolge der Hormonumstellung. Der Leidensdruck ist bei vielen Frauen so groß, dass sie sogar im Job kürzer treten müssen. Wie kann ihnen geholfen werden? Darum geht es im Podcast Hormongesteuert. Host Katrin Simonsen und die Frauenärztin und Hormonexpertin Dr. Katrin Schaudig leisten gemeinsam Aufklärungsarbeit. Denn es kursieren auch immer noch viele Mythen und Falschinformationen zu dem Thema. Die beiden besprechen alle relevanten Fragen rund um die Wechseljahre. Und weil die Resonanz so gewaltig ist, gibt es inzwischen eine 4. Staffel. Darin sprechen die beiden Podcastmacherinnen mit weiteren Expertinnen und Experten. Es geht unter anderem um Haarausfall, Myome und Gebärmutterentfernung, Insulinresistenz und warum Bauchfett so gefährlich ist. Der Podcast Hormongesteuert erscheint alle 2 Wochen, unter anderem werbefrei in der App der ARD Audiothek. Den Link packen wir euch in die Shownotes.
MDR Aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten.